Hallo, so schön, dass du hier wieder mit dabei bist im Natürlich Frau Sein Podcast. Mein Name ist Nina Julie Brunke, ich bin Hebamme und in diesem Podcast geht es um alle möglichen Frauenthemen, die unser Frauenleben so betreffen. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Kommunikation in Beziehungen sprechen, beziehungsweise eigentlich nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen, sondern auch, man kann es eigentlich auch auf Freundschaften übertragen. Also ja, Kommunikation ist ja quasi das ganze Leben. Warum möchte ich hier heute mit dir darüber sprechen? Weil mir dieses Thema in meinem Hebammenalltag immer und immer und immer wieder begegnet. Und ich könnte eigentlich auch Paartherapeutin werden. Ich glaube, darin wäre ich auch mittlerweile relativ gut. Einfach, weil Konflikte in einer Partnerschaft immer wieder auch Themen in meiner Arbeit sind und da auch manchmal eine gewisse Aufmerksamkeit erfordern. Was ich beobachtet habe, ist, dass die meisten Paare, die Probleme haben oder wo die Probleme sehr groß werden, diese Paare können nicht miteinander kommunizieren. Also die haben wirklich ein Problem mit ihrer Kommunikation. Das Problem ist, dass sie ja nie gelernt haben, irgendwie ordentlich zu kommunizieren und dann gerade in Partnerschaften Konflikte entstehen, die einfach aufgrund von fehlender Kommunikation oder nicht richtiger, aber mir fällt jetzt keine andere Beschreibung dafür ein. Also wenn so Grundprinzipien der Kommunikation einfach nicht beherrscht werden, dann kann das einfach dazu führen, dass es vermehrt Konflikte gibt. Dafür können die Paare aber nichts, weil wir kriegen es einfach nicht beigebracht. Ja, du hast ja in der Schule kein Fach, das heißt Kommunikation oder Streitschlichtung oder Konfliktlösung oder sowas. Das bedeutet, entweder hat man das von zu Hause irgendwie mitbekommen, dass man da einigermaßen fit drin ist, oder man hat es halt nicht mitbekommen. Aber man kann Kommunikation lernen. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Bei Kommunikation ist es vor allen Dingen so, dass wir kommunizieren nicht nur durch das, was wir sagen, sondern auch durch das, was wir nicht sagen, durch unsere Mimik und unsere Gestik. Also man sagt, 70% der Kommunikation ist nonverbal. Wenn man sich das mal überlegt, ist das relativ viel. Und das ist daher wichtig zu wissen, weil wir damit schauen, wenn jemand etwas sagt, wie ist seine Körpersprache, und ergibt das ein zusammenhängendes Bild. Beispiel, wenn jemand sagt, er hat keine Angst und hat aber so die Körpersprache von einem ganz ängstlichen Menschen, dann passt das nicht zusammen. Und das macht dann so eine gewisse, also das merken wir, und dadurch ist die Kommunikation gestört, weil wir zwei verschiedene Signale wahrnehmen. Kommunikation ist der Schlüssel, um Vertrauen aufzubauen. So, und Vertrauen brauchen wir, um Konflikte zu lösen. Und wenn wir im Vertrauen Konflikte lösen können, dann entsteht dadurch eine tiefe Verbundenheit. Und das ist das, was ganz vielen Paaren in ihrer Beziehung fehlt. Und das ist zurückzuführen auf einen Mangel an Kommunikation. Ja, und wenn Paare nicht ordentlich miteinander sprechen, führt das zu vermehrten Missverständnissen, zu festgefahrenen Konflikten. Das sind Paare, die sich immer wieder um die gleichen Themen streiten, weil sie den Kern ihrer Streitthematik noch nicht erfasst haben. Und das macht dann wiederum eine Distanz zwischen Paaren, und darunter leidet dann eben die Beziehungsqualität. Was brauchen wir jetzt eigentlich, um gut kommunizieren zu können? Also was sind ja wie so gewisse Grundvoraussetzungen? Das ist einmal, dass wir zuallererst, also falls es hier so knarzt, im Übrigen, das ist mein Stuhl. Ich versuche mich schon ganz wenig zu bewegen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man es hört, der knarzt relativ viel. Ich versuche ganz still zu sitzen, aber ich bin beim Reden immer sehr mit der Zeichensprache so dabei und dadurch knarzt er dann manchmal, weil ich versuche, es zu unterlassen. Der erste wichtige Punkt, um überhaupt ein Gespräch zu führen, ist, dass man die richtigen Rahmenbedingungen dafür schafft. Und da ist Punkt 1, das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Ruhe und die Zeit dafür hat. Weil wenn man keine Zeit hat, dann kann man nicht ordentlich irgendwas besprechen. Ja, also man bespricht ja nicht immer nur Konflikte, sondern man hat sich ja auch so mal was Interessantes zu erzählen, ohne dass da jetzt ein Streit vorliegt. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann kann ich da nicht in die Tiefe gehen. Das heißt, Zeit und Ruhe ist ein ganz maßgeblicher Faktor. Ruhe bedeutet auch, das Handy ist weggelegt und der Fernseher ist aus. Also ich bin immer noch erstaunt, zu wie vielen Paaren ich nach Hause fahre beim Hausbesuch. Und wenn ich da bin, die gucken Fernsehen und ich komme und die lassen den Fernseher einfach laufen. Und ich bin dann immer so, ja, aber den Fernseher können wir jetzt bitte mal ausschalten, weil ich kann mich dann schon gar nicht konzentrieren. Mir ist das ein Rätsel, wie sich jemand neben einem Fernseher unterhalten kann. Also das stört mich total. Und wenn ich das aber nicht sagen würde, da gibt es Paare, die würden die ganze Zeit, während ich da bin, in dem Fernseher laufen lassen. Wo ich sag dann schon immer so, macht ihr das, wenn ihr miteinander sprecht, auch? Weil ich kann mir gar nicht so vorstellen, dass das dann ein richtig gutes Gespräch wird. Aber naja. Das ist der erste Punkt. Punkt Nummer zwei ist, dass die Emotionen reguliert sind. Also man kann nicht, wenn man noch voll in einer Emotion ist, ein konstruktives Gespräch führen. Ja, bestes Beispiel ist Wut. Ja, wenn ich sehr wütend bin und dann möchte jemand mit mir darüber sprechen, dann bin ich vielleicht ausfallend. Im schlimmsten Fall können Menschen da auch beleidigend werden und Dinge sagen, die sie sonst einfach nicht sagen würden. Ja, weil Emotion hoch, Intelligenz niedrig. So, man ist dann einfach nicht sehr rational, weil man in dem Moment von seinen Gefühlen geleitet ist. So, und da braucht man keine Unterhaltung anfangen. Da kann man perfekt sagen, weißt du was, ich bin gerade sehr, sehr wütend und ich merke, dass, wenn wir uns jetzt unterhalten würden, ich irgendwie gar nichts dazu beisteuern könnte, weil ich mich einfach noch so ärgere, dass ich gar nicht bereit bin, mit dir darüber jetzt zu sprechen. Lass uns das morgen machen oder heute Abend oder. Das heißt, Emotionen sollten reguliert sein. Dann Punkt Nummer 3 ist die Bereitschaft, den anderen verstehen zu wollen. Ja, und hier geht es um eine innere Haltung, die ich in dieses Gespräch mit reinbringe. Ja, mein Partner sagt immer miteinander, nicht gegeneinander. Und der Freund von meiner Schwester sagt immer Freund, nicht Feind. Und das finde ich, ist ein ganz guter Merksatz, weil so häufig sehe ich Paare, die in eine Unterhaltung reingehen, aber nicht mit der Haltung, ich möchte den oder diejenige verstehen, sondern ich möchte, dass der andere versteht, dass ich im Recht bin und er falsch liegt. Und das bringt einen einfach nirgendwo hin. Ja, weil es geht ja dann in dem Moment nicht darum, den anderen zu verstehen, empathisch zu sein, sondern es geht einfach darum, darauf zu beharren, dass man selber Recht hat, ja, und das, was man tut und sagt, irgendwie die goldene Wahrheit ist und alles andere halt schlecht ist. Und das ist, ja, in den meisten Fällen einfach nicht der Fall. Zu der inneren Haltung gehört aber auch die äußere Haltung im Sinne von Körperhaltung, ja. Also, wenn man ein Gespräch führt, sollte man natürlich einander zugewandt sein, man sollte Blickkontakt haben, weil das zeigt aufrichtiges Interesse. Wenn jemand mir was erzählt und ich gucke weg, ja, oder ich sitze auf dem Boden und der andere sitzt auf dem Bett und wir gucken uns nicht an, dann ist schon mal das spiegelt so Desinteresse wieder, ne? Und dann kann man sich darauf auch wieder nicht gut einlassen, weil dann fehlt die Emotionsregulation, weil du kannst nur irgendwie in die Tiefe gehen, wenn du dich sicher fühlst. Und wenn zu viele Emotionen mit im Raum sind, dann kann die Ruhe und diese Sicherheit gar nicht entstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man dem anderen signalisiert, ich bin jetzt hier und ich höre dir zu und ich schaue dich an, weil ich wissen möchte, wie es dir geht. Der nächste Punkt ist aktives Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet, ich bin präsent und urteilsfrei. Ich höre mir nur das an, was der andere zu sagen hat, ohne darauf zu reagieren. Und das ist etwas, was die meisten Menschen heutzutage gar nicht mehr können, weil wir sind gewohnt, dass jemand etwas sagt und wir sofort darauf reagieren. Aktives Zuhören bedeutet, ich lasse jemanden erstmal sprechen und ich höre zu und wenn derjenige fertig ist, Dann sage ich ihm, welcher Inhalt bei mir angekommen ist und spiegel ihm das, indem ich das zusammenfasse. Du hast gesagt, das, bei mir ist das so angekommen, habe ich das richtig verstanden. So. Ja, weil dann weiß dein Gegenüber, ah, mir wurde wirklich zugehört und es ist auch so angekommen, wie ich das gemeint habe. Warum ist das, allein das manchmal schon so schwierig? Weil wir hören quasi wie durch einen Filter. Und vielleicht kennst du das, dieses Vier-Ohren-Modell. Ich glaube, das ist von Schulz von Thun. Ich weiß es nicht so genau, aber es gibt auf jeden Fall ein Vier-Ohren-Modell. Und das bedeutet, dass wir auf quasi verschiedenen Ebenen Dinge senden und empfangen. Also bei einer Kommunikation gibt es ja immer einen Sender, das ist der, der spricht, und einen Empfänger, das ist der, der zuhört. Und da gibt es laut diesem Vier-Ohren-Prinzip vier Ebenen. Und das ist einmal, ist das die Sachebene, dann ist es einmal die Selbstoffenbarungsebene, die Beziehungsebene und die vierte Ebene ist die Appellebene. So. Ganz einfaches Beispiel jetzt mal mit Sender und Empfänger. Beispiel, es ist kalt. Ja, auf der Sachebene bedeutet das als Sender einfach, es ist kalt. Auf der Selbstoffenbarungsebene kann das zum Beispiel bedeuten, ich habe heute keine Lust rauszugehen. Auf der Beziehungsebene wiederum könnte es bedeuten, ich mache mir Sorgen, dass du dich erkältest. Und auf der Appellebene könnte es bedeuten, zieh dich warm an. So. Jetzt können bei dem Empfänger verschiedene Dinge ankommen. Auf der Sachebene kann ankommen, es ist kalt. Auf der Selbstoffenbarungsebene kann ankommen, ich friere. Auf der Beziehungsebene könnte ankommen beim Empfänger, immer lässt du die Fenster offen, dich interessiert gar nicht, wie es mir geht. Und auf der Appellebene könnte es heißen, mach das Fenster zu. So. Und es ist mal ganz interessant für sich herauszufinden, auf welchem Ohr höre ich eigentlich und wie empfange ich. Weil in meiner Beziehung als Beispiel ist es so, ich spreche sehr viel auf dieser Sachebene. So, wenn ich sage, es ist kalt, dann meine ich, es ist kalt. Mein Partner aber hört sehr viel auf der Appellebene. So, und ich habe mich am Anfang immer gewundert, weil bei uns wäre es zum Beispiel so gewesen, ich sage, es ist kalt auf der Sachebene und er sagt, ja, ich mache ja schon das Fenster zu. Und ich mir dann denke so, warum? Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du das Fenster zumachen sollst. Warum? Weil ich auf Sachebene kommuniziert habe und er das auf dem Appellohr gehört hat. Aber ich wollte gar nicht, dass er das Fenster zumacht, weil wenn ich das gewollt hätte, hätte ich zu ihm gesagt, könntest du bitte das Fenster schließen? Und da gab es so einige Momente, wo wir so gemerkt haben, okay, wir hören irgendwie auf unterschiedlichen Ohren. Und das war sehr interessant und wichtig, das für uns herauszufinden, weil es ist natürlich so, wenn ich auf Sachebene kommuniziere und er daraus immer einen Appell hört, dann ist es ja für ihn, als würde ich die ganze Zeit ihm irgendwelche Appelle geben. Aber das wollte ich gar nicht. Ja, und deswegen ist es sehr schwierig, aktiv zuzuhören, weil wir so quasi darauf gepolt sind, auf einem gewissen Ohr zu hören und dann direkt zu reagieren. Was der andere aber vielleicht überhaupt gar nicht so gemeint hat. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, davon wegzukommen, aber es lohnt sich, das tatsächlich einfach mal zu üben. Und eine ganz einfache Übung ist, dass man, das kann man mit einem Partner machen, Partnerin, Freund, Freundin, dass man mal 5 Minuten spricht, also man stellt sich einen Timer 5 Minuten und man sucht sich ein Thema aus, wie zum Beispiel, wie war deine letzte Woche oder wie feierst du gerne Weihnachten, und man lässt den anderen einfach nur erzählen, ohne dazwischen zu sprechen, ja, aber man ist aufmerksam, man guckt die Person an, man ist voll bei der Sache, man ist präsent, aber man spricht nicht rein. Und das ist so ungewohnt, aber auf einer anderen Ebene so verbindend, weil man dem anderen wirklich die Möglichkeit lässt, mal richtig viel zu erzählen. Und das sind wir gar nicht mehr gewohnt, weil es immer nur Reizreaktion, der eine sagt, der andere geht direkt drauf ein und man lässt den anderen gar nicht so in die Tiefe gehen. Weil ich wundere mich immer, beziehungsweise nicht mehr, aber früher, wie viel die Menschen erzählen, wenn man ihnen die Zeit und den Raum dafür gibt. In meiner Arbeit zum Beispiel rede ich relativ wenig. Ich höre nur ganz viel zu. Ich stelle eine Frage und dann erzählen mir meine Frauen ganz, ganz viel, ohne dass ich großartig weiterfragen muss. Und daraus kann ich dann wieder ganz viel nehmen. So. Und wenn ich aber ständig dazwischen quatschen würde, dann würde ich gar nicht in die Tiefe mit ihnen kommen, wo ich eigentlich mit ihnen hin möchte. Und deswegen ist aktives Zuhören so wichtig und auf der anderen Seite auch so herausfordernd, das zu lernen, weil wir es einfach nicht mehr gewöhnt sind, einem Mensch einfach nur zuzuhören, ohne darauf zu reagieren. Es gibt ja auch Menschen, die wollen einfach mal dir was erzählen. Ja, und ich bin dann manchmal so, dass ich sage, möchtest du eine Meinung von mir dazu? Hast du eine Frage oder wolltest du das einfach mal loswerden? Ne? Das heißt, aktives Zuhören unbedingt üben, lohnt sich auch für alle Freundschaften, für Kinder, gerade wenn man Kinder hat, super wichtig zu lernen. Also, ich fasse diese ganzen Punkte noch einmal kurz und knackig zusammen. Also, es geht um die äußeren und inneren Rahmenbedingungen. Die äußeren Rahmenbedingungen sind Ruhe und Zeit, keine Ablenkung im Sinne von Handy und Fernsehen und was es nicht so alles gibt. Innere Rahmenbedingungen bedeutet, ich bin gut an mich selbst gebunden. Das bedeutet, ich kann mich spüren, ich kann meine Emotionen regulieren, sie sind reguliert. Ich habe die innere Haltung, mein Gegenüber zu verstehen. Ich bin bereit zuzuhören, beziehungsweise ich weiß, auf welchem Ohr ich höre, ich bin aber bereit zuzuhören und offen zu sein. Also offen zuzuhören und nicht auf der Ebene, auf der ich höre, zu reagieren. Das sind die Rahmenbedingungen, in dem ein Gespräch gut stattfinden kann, egal um welches Thema es geht. Jetzt zur Kommunikation an sich. Was kann man da für den Anfang erstmal beachten? Punkt Nummer 1 ist die gewaltfreie Kommunikation. Es ist recht simpel. Man spricht in Ich-Botschaften und nicht in Du-Botschaften, weil Du-Botschaften häufig eine Schuldzuweisung sind. Du hast das nicht getan, du hast dies nicht getan, sondern man spricht aus einer Ich-Botschaft heraus. Beispiel, man würde nicht sagen, du hast vergessen, einkaufen zu gehen, du bist einfach unzuverlässig, sondern man würde dann sagen, aus einer Ich-Botschaft heraus, ich bin wütend, dass du den Einkauf vergessen hast, da wir vereinbart haben, dass du diese Woche mit dem Einkaufen dran bist. Und ich würde mir wünschen, mich auf unsere Absprachen verlassen zu können. So. Jetzt hast du schon gehört, dass das ein bisschen mehr ist, als einfach zu sagen, du hast das nicht gemacht, du bist schuld. Bei der gewaltfreien Kommunikation ist es quasi so, es gibt eine Beobachtung, daraus resultiert ein Gefühl, aus diesem Gefühl resultiert ein Bedürfnis und aus diesem Bedürfnis ein Wunsch oder eine Bitte. Und ein ganz einfaches Beispiel dafür ist dieses Spülmaschinenbeispiel. Ja, es gibt ja unendlich viele Paare, die sich darüber streiten, dass, meistens sind es die Männer, aber nicht immer, die Spülmaschine nicht ausgeräumt wurde. Es geht bei dem Streit nicht um die Spülmaschine, sondern es geht darum, dass der andere sich dadurch, dass die Spülmaschine nicht ausgeräumt wurde, nicht gesehen fühlt, nicht gewertschätzt fühlt, sich nicht unterstützt fühlt. Das ist das, worum es eigentlich geht, nicht um die Spülmaschine. Das bedeutet, die Beobachtung in dem Moment ist, immer wenn ich nach Hause komme, ist die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Das Gefühl, was daraus resultiert, ist, mich macht das wütend, weil ich das Gefühl habe, ich mache alles alleine. Mich überfordert das, wenn ich nach einem langen Arbeitstag das dann auch noch machen muss. Ich fühle mich dadurch nicht gewertschätzt. Das Bedürfnis, was aus diesem Gefühl resultiert ist, ich würde mir eigentlich Unterstützung wünschen. Ich würde mir wünschen, das Bedürfnis ist, dass ich mehr gesehen werde, mehr Anerkennung bekomme, mehr Unterstützung, mehr Hilfe. So. Und die Bitte, die daraus entsteht, oder der Wunsch ist, könntest du bitte schauen, wenn du nach der Arbeit oder wenn du vor mir nach Hause kommst, dass du schon mal die Spülmaschine ausräumst. Das ist so ein klassisches Beispiel. Und das ist ganz wichtig, weil die meisten Paare diesen Schritt gar nicht machen. Ja, also die streiten sich darüber, dass wieder jemand den Müll nicht rausgebracht hat, den Einkauf nicht gemacht hat und, und. Ja, aber es geht ja nie um die Sache. Es geht nicht um den Einkauf, es geht nicht um den Müll, sondern es geht um das Gefühl, was daraus entsteht und das Bedürfnis, was dann nicht gedeckt wird. Darum geht's eigentlich. Und da kommen ganz viele Paare nicht hin. Und deswegen streiten die sich dann immer wieder über die gleichen Sachen. Die nächste Sache, nice to know für Kommunikation, gerade bei Paaren, sind die 5 Sprachen der Liebe. Dazu habe ich vor, ich weiß gerade gar nicht, aber auf jeden Fall nicht allzu langer Zeit eine Folge aufgenommen. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Das macht das Ganze ein bisschen leichter zu verstehen, was ist meine Sprache der Liebe, was ist die Sprache der Liebe meines Partners, meiner Partnerin und wie können wir da auf eine Wellenlänge kommen. Nächster Punkt für Kommunikation ist so Generalisierung vermeiden. Also immer und nie und alles. Du tust nie das. Immer muss ich alles alleine machen. Von dir kommt nichts. Solche Sachen. Weil es fühlt sich manchmal vielleicht so an, als würde es so sein. Aber wenn man wirklich ganz genau hinguckt, dann weiß man tief im Inneren, dass es nicht so ist. Und wenn man das aber so sagt, du tust nie und immer und ne, dann ist es so, dass dein Gegenüber direkt in so einen Verteidigungsmodus kommt. Und da wollen wir gar nicht hin. Der nächste Punkt ist, sich in Gesprächen verletzlich zu zeigen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei vielen Männern beobachte, dass denen das tendenziell schwerer fällt als Frauen. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel im Wochenbett, da sehe ich viele Männer, die überfordert sind. Aber es gibt ganz, ganz wenig Männer, die von sich aus das auch kommunizieren würden. Es gibt ganz wenig Männer, die sagen, ja, und irgendwie hat mich das auch überfordert. Irgendwie habe ich mich da hilflos gefühlt. Ne, weil wir haben ja auch dieses gesellschaftliches Bild von der Mann muss der Starke sein und hast du nicht gesehen. Das macht es dann manchmal sehr, sehr schwer. Es gibt auch Frauen, die zum Beispiel den Glaubenssatz haben, ich darf nicht weinen. Gerade wenn früher sie als junge Mädchen viel geweint haben und dann irgendjemand gesagt hat, heul doch nicht so rum. Ja, oder Wut. Ja, Frauen, ganz viele Frauen haben ganz extrem unterdrückte Wut. Wir sehen das bei vielen Mädchen, die dürfen nicht wütend sein und dann lernen Frauen eben dadurch auch im Erwachsenenalter nicht wütend sein zu dürfen. Und das dann aber eben auch gar nicht zu fühlen. Also es geht nicht darum, dass man im Gespräch wütend ist, aber dass man sagen kann, ich war wütend. Das hat mich aufgeregt. Umso ehrlicher man da ist und so offener wird dieser Austausch, weil wenn sich jemand verletzlich zeigt, ist es meistens so, dass das Gespräch direkt auf eine ganz andere Ebene geht, weil sich jemand so öffnet und das macht das Ganze schon so wieder intim und deswegen fällt es den Menschen ja auch schwer, sich so verletzlich zu zeigen, weil es so intim ist. Das ist aber gerade in Partnerschaften sehr, sehr wichtig, weil genau da geht es ja auch um Intimität. Es geht ja um Nähe, es geht um Verbindung, es geht darum, den anderen zu verstehen. Und deswegen ist gerade sich verletzlich zu zeigen in Beziehungen, in Partnerschaften sehr wichtig und auch etwas, was man lernen kann. Nächste und letzte Punkt ist, die Fähigkeit zu entwickeln, sich ordentlich und aufrichtig zu entschuldigen. Es gibt Menschen, die können sich Fehler nicht eingestehen. Das macht es schwierig. Ja, weil es hat was mit Selbstreflexion und Selbsterkenntnis und Ehrlichkeit in dem Moment zu tun. Und das macht was in Beziehungen, wenn jemand sich nicht entschuldigen kann. Wenn du zu den Leuten gehörst, die das nicht so gut können, dann kannst du das auf jeden Fall im Stillen mal für dich üben. Einfach zu sagen, es tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut, es kommt nicht wieder vor. Wenn dir so ein Satz einfach sehr schwer über die Lippen geht, dann kannst du das im Stillen für dich üben. So, weil wir machen alle mal Mist und richtig gute Freunde und Partner sollten einen auch darauf ansprechen. Menschen sind ja nicht immer nur dafür da, um dir zu sagen, wie toll du alles machst, sondern die sind auch dafür da, dir mal zu sagen, wenn du irgendwas richtig hart verbockt hast. Dir zu sagen, hey, weißt du was, das, was du da gemacht hast, ist wirklich nicht in Ordnung. So, und ich glaube, du musst es wieder gerade biegen. Das hat einfach was mit wirklich innerer Stärke zu tun, zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir wirklich, wirklich leid. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe und ich werde alles dafür tun, dass es nicht wieder vorkommt. Das waren jetzt auch wieder sehr viele Punkte. Ich wiederhole das nochmal. Also, wie kommuniziere ich? Gewaltfreie Kommunikation. Ich sende ich Botschaften und keine du Botschaften. Erkenne das Gefühl und das Bedürfnis, was hinter meiner negativen Beobachtung steckt und formuliere daraus einen konkreten Wunsch oder eine konkrete Bitte. Dann schaue ich mal, welche Sprache der Liebe zu mir passt und welche zu meinem Partner, Partnerin, auf welchen Ebenen wir hier miteinander kommunizieren. Punkt Nummer drei, ich vermeide Generalisierungen, so. Das heißt, ich vermeide es einfach zu sagen, immer nie alles nichts, sondern da lieber konkrete Beispiele zu nennen. Da ist mir eine Sache noch ganz wichtig, das sehe ich nämlich immer wieder bei Frauen, dass die ganz lange nichts sagen. Die halten das einfach so aus und irgendwann reicht's denen und dann werden sie richtig wütend und dann zählen die alle Ereignisse aus den letzten 5 Jahren auf und sind so, da hast du das nicht gemacht und weißt noch, als wir hier waren und als wir dort waren, so. Aber wenn dein Gegenüber nie wusste, dass es ein Problem darstellt, dann kann er es natürlich auch nicht ändern. Und deswegen, wenn es Dinge gibt, die du als belastend empfindest, dann immer relativ zeitnah ansprechen. Haben wir noch einen kurzen Ausflug gemacht. Punkt Nummer 4, sich verletzlich zeigen. Und Punkt Nummer 5, lerne dich aufrichtig zu entschuldigen, wenn dir das bis jetzt noch schwerfällt oder du es vielleicht auch einfach überhaupt nicht tust. Also, das war schon wieder ganz schön viel in eine Podcast-Folge verpackt. Das Ganze braucht natürlich sehr viel Zeit, sehr viel Übung. Ich habe mal geschaut, was haben eigentlich so glückliche Paare gemeinsam? Und das vielleicht nochmal zum Schluss, da wo man hin möchte, ist letztendlich, dass Paare, die happy miteinander sind, die kommunizieren auf Augenhöhe. Ja, die wollen den anderen nicht reinreiten, die wollen nicht Recht behalten, sondern die wollen den anderen wirklich verstehen. Und das tun die in einem wertschätzenden und respektvollen Umgang. Das heißt, die schreien sich nicht an, die beleidigen sich nicht. Die sind sehr offen, die sind sehr wohlwollend und das führt dazu, dass sie ja sehr intim und sehr nah in diesem Austausch werden können, dadurch, dass sie wissen, dass der andere das nicht gegen sie verwendet. Diese Paare haben zudem auch ja feste Termine, wo sie miteinander reden. Also das heißt, sie setzen ihre Kommunikation, ihre Gespräche, das hat eine sehr hohe Priorität bei denen im Leben. Manche schreiben sich das auf wie ein Termin im Kalender, bei manchen ist es so in den Tagesablauf integriert, dass die schon wissen, wann sie Zeit haben für ihre Gespräche. Manche Paare machen das im Bad, wenn sie sich morgens beide fertig machen. Manche machen das, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht haben. Manche machen das in der Mittagspause. Also, ne, je nachdem, wie eben auch die Möglichkeiten sind. Wie viel Kommunikation braucht jetzt eigentlich eine Partnerschaft? Das hängt von den beiden Menschen ab, die in dieser Partnerschaft sind. Und welche Kommunikationsmuster sie mitbringen. Und der beste Indikator dafür, ob Paare genug miteinander kommunizieren und auch, ich sag mal, in einer Art und Weise kommunizieren, die irgendwie hilfreich ist, der beste Indikator dafür ist, wie sich die Menschen in ihrer Beziehung, in der sie sind, fühlen. Wenn sich jemand ständig nicht verstanden fühlt, es ständig Streit gibt, dann gibt es da definitiv ein paar Kommunikationsprobleme. Es ist schon so, dass manche Paare mehr kommunizieren als andere und das nicht grundsätzlich besser oder schlechter ist. Es kommt vor allen Dingen auf die Qualität der Kommunikation an und Qualität kann man lernen. Ja, ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Vielleicht waren da ein paar interessante Dinge dabei. Kommunikation ist wirklich das A und O, gerade in Partnerschaften und vor allen Dingen bei Eltern. Also gerade wenn Kinder mit dazukommen, kann man wirklich erkennen, welche Paare ihre Kommunikation beherrschen, wer da richtig gut drin ist und wer nicht. Ne? Ich sage immer, mit Kindern fällt's auf. Kinder verraten ihre Eltern, weil das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, sonst muss ich jetzt hier schon wieder so ausholen. Genau, das war's für heute und ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die neue Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.